Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Talk und meine erste Frage an meinen Gast. Sind Frauen anders wütend als Männer?
Also rein biologisch oder psychologisch gibt es keinen Unterschied zwischen der Wut von Frauen und Männern. Es ist eher, wie betrachten wir und wie deuten wir die Emotionen. Also wir gendern quasi die Wut. Wenn ein Mann wütend ist, dann gibt es einen Grund dafür. Wenn eine Frau wütend ist, dann ist sie selbst schuld. Sie hat nicht genug gegessen, geschlafen, Sex gehabt, was auch immer. Das heißt, grundsätzlich muss man sagen, Wut hat ein schlechtes Image. Also Wut ist recht unbeliebt, sagen wir es mal so. Es stört den Status quo, die Wut nervt erstmal. Aber dann gibt es noch diese Nuance, dass die Wut, je nachdem von wer wütend ist und wie die Person in unserer Gesellschaft betrachtet wird, nochmal ganz anders bewertet wird. Und da ist es schon so, dass die Wut von Frauen einfach ein bisschen schlechter betrachtet wird.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2.
Sciani Sophia Höder, wütende Frau.
Ja, weiß ich gar nicht, ob es stimmt. Herzlich willkommen bei uns, Sciani Sophia Höder. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Zugeschaltet aus Berlin. Wut und Böse zur Erklärung, so heißt eins Ihrer Bücher. Ein Buch darüber, wie viel Kraft auch in der weiblichen Wut stecken kann im Kampf gegen persönliche und politische Unterdrückung. Auf wen oder was waren Sie denn zuletzt mal wütend?
Auf wen oder was war ich zuletzt wütend? Also ich glaube tatsächlich war es, ich bin geflogen und ich bin von L.A. nach Berlin geflogen und das war ein total irre langer Flug und dann gab es nochmal Verspätung und dann kam ich 3 Stunden später an, von den insgesamt 12 Stunden und da war ich ganz schön wütend. Aber nicht explizit auf die Personen, die dort quasi vor Ort waren, sondern eher darauf, dass ich einfach zu spät kam.
Sie sind Journalistin und Autorin, ja, und jetzt gerade in Los Angeles gewesen. Auch das hatte berufliche Gründe. Welche denn?
Genau, ich war im Thomas-Mann-Haus und durfte dort 2 Monate zum Thema ökologischen Rassismus recherchieren und mit ganz klugen und tollen Menschen sprechen, mir Initiativen vor Ort angucken und total toll schreiben. Das war absolut verrückt, die Vorstellung, dass ich einfach schreiben konnte und Ruhe hatte und irgendwie so ganz entspannt in so einem wunderschönen Haus sitzen konnte.
Das Haus muss unglaublich sein.
Ja, das ist eine Villa. Der Thomas Mann hat sich damals eine Villa im Exil gebaut. Eine richtig schöne Villa. Und ich durfte in seinem Zimmer schlafen und er hat sein Zimmer so architektonisch konzipiert, dass er da ganz isoliert war und nicht hören konnte, was im Haus passierte.
Und gab es dann den Moment, dass Sie in der Früh auch aufgewacht sind und gar nicht genau wussten, wo Sie jetzt sind, auch verwirrt waren?
Also ehrlich gesagt, mit dem Jetlag, der sich ja dazu mischt, ging es mir so 3-4 Tage, dass ich da echt Schwierigkeiten hatte, wach wurde mitten in der Nacht und dachte, ach du meine Güte, wo bin ich? Das ist schon malerisch, ne? Also da ist einfach so eine Fensterfront und die Sonne geht auf und LA ist einfach total schön. Also wie so ein Gemälde, durch das man läuft, mit den Farben und dem Meer und dem Palmen. Das ist schon ganz, ganz faszinierend und wunderschön.
Sie sind Journalistin und Autorin. Und wenn Sie jetzt jemanden treffen und der eigentlich wissen will, was Sie so machen, was würden Sie erklären? Was ist Ihr Feld?
Ich würde erstmal sagen, ich bin Journalistin und Autorin. Dann würden Sie fragen, okay, was mache ich denn? Worüber schreibe ich denn? Dann würde ich sagen, ich schreibe über soziale Ungerechtigkeiten und fokussiere mich auf Themenbereiche Feminismus, Klasse und Rassismus. Und da kriege ich dann schon Gesichter, dass die Leute dann gucken und sagen, okay.
Aber daraus entspinnen sich vermutlich auch ganz schnell Diskussionen, weil man schnell sich auch der Blick vielleicht auch geschärft wird, dass da Dinge stattfinden, von denen man manchmal gar nicht so genau weiß, dass sie stattfinden. Gibt's sowas?
Schon. Also, dass ich jetzt irgendwo bin und sage, das sind meine Themen und dass dann Leute mit mir anfangen, drüber zu sprechen?
Ja, genau.
Meinen Sie, oder wie? Ja, schon. Also, es kommt dann oft dieses so, also ich bin ja der Meinung XY oder ich fühle so und so. Aber ich hatte jetzt nicht, eigentlich tatsächlich höre ich meistens den Satz, oh, das ist ja toll und das ist ja wichtig. Finde ich super.
Eins Ihrer großen Themen, Sie haben es gerade schon gesagt, ist letztendlich auch das Thema Diskriminierung. Wie viel Diskriminierung gibt es hierzulande?
Puh, wo sollen wir anfangen? Also es gibt ganz viele unterschiedliche Phänomene. Also ich fokussiere mich auf Feminismus, Rassismus und Klasse, was ja schon 3 Riesenbrocken sind. Aber es gibt ja auch Ableismus und Queerfeindlichkeit. Das heißt, es gibt ja halt diese subtile Diskriminierung und die faktische Diskriminierung, also die sich an ökonomischen und faktischen Sachen bemerkbar machen. Und die subtile, die ist so ein bisschen schwierig. Ich glaube, beim Feminismus ist es oft so, dass ich den manchmal schon Sätze höre wie, hey, ist doch alles super, also Frauen können doch alles machen, was sie wollen, ist doch alles toll. So, und wir hatten doch super lange eine Bundeskanzlerin. Und dann sage ich, ja, okay, aber wenn wir uns jetzt Statistiken angucken und schauen, wo sitzen Frauen und was machen sie und wie viel Geld, also wie ist der Verdienstunterschied und so, dann wird es ganz anders. Also ich überlege gerade. Und beim Rassismus ist es ja nochmal anders. Ich glaube, dass nach Black Lives Matter schon dieses Bewusstsein aufkam, Rassismus gibt es ja auch in Deutschland und der deutsche Rassismus ist ja nochmal ganz anders als der in den USA oder Großbritannien oder sonst wo in Frankreich. Das heißt, jetzt habe ich auch das Gefühl, dass es schon so einen Konsens darüber gibt, es gibt Rassismus in Deutschland und der manifestiert sich ganz unterschiedlich. Aber auch im Rassismus ist es ja auch ganz unterschiedlich. Es gibt antischwarzen Rassismus, wo ich mich drauf fokussiert habe, aber es gibt ja auch antimuslimischen Rassismus. Es gibt so viele Rassismusformen, die ja in sich nochmal ganz, ganz differenziert sind. Das heißt, es ist schon ein großes Thema. Aber wenn ich alle drei Bereiche, die sehr unterschiedlich sind, zusammenfasse, dann kann man ja schon sagen, es gibt Narrative und Stereotype und quasi Konzepte, die eine Gruppe von Menschen, sei es Frauen oder sei es schwarze Menschen oder sei es Menschen, die aus einer gewissen Klasse kommen, das ist so, dass sie davon abhält, sich frei entfalten zu können. Dass sie davon abhält, die Dinge zu machen, die sie gerne tun möchten oder noch nicht mal wissen, was sie möchten, weil sie so fokussiert sind, in ihren kleinen Kartons zu bleiben. Und das würde ich sagen, das haben sie schon alle gemeinsam. Also Diskriminierung ist im Prinzip, ob es jetzt um Rassismus oder Sexismus oder so geht, hat es gemeinsam. Es gibt narrative Geschichten, die dazu führen, dass eine Gruppe von Menschen nicht ihr Leben leben kann, wie sie es wollen. Ja.
Hier ist 1:1 der Talk auf Bayern 2, heute mit Achim Bogdan und meinem Gast, der Autorin und Aktivistin Sjana Sofia Höder, die uns aus Berlin zugeschaltet ist. Kürzlich ist ihr Buch erschienen, Vom Tellerwäscher zum Tellerwäscher, die Lüge von der Chancengleichheit. Kompliment übrigens, großartiger Buchtitel, finde ich.
Das freut mich. Also wir haben sehr viel über den Titel diskutiert. Das war eigentlich ein Kapiteltitel für ein Kapitel, das ich geschrieben hatte. Und dann haben wir uns kurzerhand dazu entschlossen, den aufs Buchcover zu packen.
Also statt vom Tellerwäscher zum Millionär, vom Tellerwäscher zum Tellerwäscher. Das heißt, man stagniert, man kommt nicht weiter. Wie sind Sie auf die Idee zu dem Buch gekommen? Was war die Initialzündung?
Ich glaube, meine Biografie. Ich habe einen sozialen Wechsel quasi erlebt und konnte es nicht so wirklich nachvollziehen, beziehungsweise ich wollte herausfinden, wie meine Familie oder was meine Familie erlebt hat in der Quintessenz. Was ich damit meine, ist, dass ich die erste Person war in meiner Familie, die studiert hat. Und als ich dann angefangen habe zu studieren, habe ich das erste Mal mit Menschen aus einer anderen Klasse zu tun gehabt und habe so einen Klassenclash, so einen Kulturclash quasi erlebt. Und im Prinzip wollte ich darüber schreiben. Und gleichzeitig hat es mich immer so ein bisschen genervt, dass es sehr, dass viele Leute natürlich mit dem Begriff Klasse den Begriff kennen, oft an natürlich Karl Marx und Friedrich Engels denken und so oder an die DDR oder so, aber dass viele Leute gar nicht sich bewusst darüber sind, wie stark die eigene Klassensozialisierung den Blick auf die Welt beeinflusst. Also dass Leute wissen, oh ja, natürlich, wenn du arm bist, dann hast du es schwieriger, wenn du reich bist, dann hast du es ein bisschen leichter. Also dass es diese Erkenntnis gibt, okay, es gibt eine Verschiebung, aber gleichzeitig ist es so, naja, aber wenn man sich wirklich anstrengt und das wirklich, wirklich wird ernst meint, dann kann man trotzdem noch vom Tellerwäscher zum Millionären werden. Und das wollte ich verstehen, also habe ich gedacht, gut, dann schreibe ich ein Buch darüber.
Ja, und dann haben Sie angefangen zu recherchieren. Also man darf mal verraten, das Buch ist im Grunde genommen eine Mischung aus zum einen ja tatsächlich auch wissenschaftlich an das Thema rangehen, aber dann auch immer wieder sehr persönlich, weil Sie auch Ihre eigene Biografie einbringen, Menschen zitieren, mit denen Sie gesprochen haben und so weiter. Erzählen Sie mal vom Reinwursteln in dieses Buch, in diese Thematik.
Ja, ich habe im Prinzip angefangen, also ich glaube ganz fest an diese, ich nenne es schon fast so eine Zauberformel, dass es wichtig ist, Menschen an ein Thema heranzuführen mit den Fakten und den Statistiken, wie zum Beispiel, dass es 6 Generationen dauert, bis ein Mensch aus einer Einkommensschicht in eine andere übergeht, als Beispiel. Plus mit diesen ganz sehr persönlichen Erzählung, weil Klassen sind natürlich ein wissenschaftlicher Begriff, ein Begriff, der beschreibt, wie Menschen aus einer Gruppe Ähnlichkeiten hat und wie sie sich unterscheiden mit anderen Gruppen aus anderen Klassen und so weiter. Aber gleichzeitig sind Klassen ja auch Lebensrealitäten. Also das sind Erfahrungen, das sind Hindernisse, das sind Schmerzen, das ist Freude. Das sind so ganz viele Aspekte, dass es mir wichtig war, dass ich gesagt habe, okay, da mache ich meinen eigenen Seelenstriptease, rede mit anderen Leuten, die ganz andere Klassensozialisierung haben, die ich gar nicht kenne. Und gleichzeitig schaue ich mir Statistiken und Theorien an, weil es unfassbar viele Theorien dazu gibt. Das war quasi so, da war ich mir ganz bewusst, dass das so quasi die Struktur sein sollte von dem Buch.
Sie haben ja selber quasi als Experiment Aufnahmen mit dem Mikrofon in Berlin-Neukölln gemacht, was nicht so ganz geklappt hat, glaube ich. Was ist da passiert?
Ja, ich wollte auf die Straße gehen und dachte, ich rede jetzt mit Leuten auf der Straße über Klasse und dachte, okay, ich habe jetzt die Einstiegsfrage so, ja, welcher Klasse fühlst du dich zugehörig? Und habe dann ganz schnell gemerkt, dass alle sagen die Mitte. Dass alle die Mitte nennen als Klassenzugehörigkeit. Und gleichzeitig, dass es natürlich, es gibt ja ganz, ganz viele soziologische Modelle. Es gibt Schichten, es gibt Milieus, es gibt den Fahrstuhleffekt. Also es gibt ganz, ganz viele tolle und sehr, sehr kluge Theorien. Aber wenn man Leute auf der Straße fragt, okay, Klasse, was ist das? Dann gibt es schon so einen Konsens darüber, dass es eine soziale Hierarchie gibt zwischen unten, Mitte und oben. Und unten ist also quasi so vom Tenor, unten ist schlecht, oben ist quasi das Ziel und Mitte ist so dazwischen. Ich bin nicht unten, aber ich bin auch jetzt nicht super reich, dass ich was verändern kann. Ich bin so im Dazwischen. Ich bin so ein bisschen, ja, in der Mitte. Und das fand ich ganz, ganz spannend und habe mir dann auch Statistiken und Studien angeguckt, dass auch MillionärInnen die Tendenz haben zu sagen, ich bin so in der Mitte. Quasi. Und gleichzeitig ist es natürlich so, als Einstieg beschreibe ich in dem Buch, wie meine Mutter und ich, da war ich 14 Jahre alt, wie wir zusammen zur Tafel gegangen sind. Das ist eine Lebensmittelverteilstation, wo Menschen, die arm sind, hingehen, 1 Euro oder damals war es 1 Mark, zahlen und dann frisches Gemüse und Obst kriegen. Und da fand ich das dann auch ganz interessant, dass ich dachte, naja, okay, wenn wir jetzt das machen, dann sind wir ja eigentlich arm. Und schaute mir die Menschen an und stellte fest, wow, die sehen alle so unterschiedlich aus. Bei manchen würde man, wenn man denen auf der Straße begegnen würde, da würde man gar nicht annehmen, dass die bei der Tafel sind. Und bei anderen dachte man so, oh wow, da sieht man es, die sehen arm aus quasi. Und fand es ganz interessant, dass auch wir probiert haben, so die Mitte zu spielen, indem wir auf den Flohmarkt gegangen sind und Kleidungsstücke geholt haben, so die Markenkleidungsstücke geholt haben. Es war vor dem Siegeszug von Fast Fashion und also heute kann man ja quasi mit wenig Geld ganz, ganz viel Klamotten kriegen. Aber damals war das noch so, da war das schon ein Vermögen, quasi, sich eine neue Hose oder so zu kaufen. Das heißt, wir haben dann gewühlt und gesucht, dass wir so aussehen und es nicht auffällt, dass wir arm sind, dass wir aussehen, wie, als wären wir die Mitte. Und das fand ich ganz faszinierend, einerseits auf die Straße zu gehen, mit Leuten zu reden und zu sagen, oh, ich bin so in der Mitte, ich bin ganz gut, mir geht's ganz gut. So, und dass es aber diese Verschiebung gibt, dass viele Menschen, seien sie arm, seien sie reich, denken, nee, ich bin in der Mitte.
Also das heißt, es gibt, wenn ich Ihnen richtig folge, eine starke Ungleichheit hierzulande, aber die Leute wollen es eigentlich nicht wahrhaben und sind dann aber möglicherweise trotzdem frustriert, weil sie merken, sie kommen da nicht raus.
Ja, und ich glaube, bei der Armut ist es ja so, kommen wir zurück zu dieser Saga, Tellerwäscher zum Millionären. Grundsätzlich ist es ja so, jeder kann in Deutschland for free studieren. Also jeder kann studieren, es gibt ja auch die Möglichkeiten, es gibt die Chancen. Es sind ja ganz viele Chancen da. Man kann zur Abendschule gehen, man kann irgendwie, ne? Also es gibt ja ganz viele Optionen, wo man sagt, okay, du kannst ja eigentlich schon grundsätzlich alles machen, was du willst. Und mit diesem Gedanken, man kann ja grundsätzlich alles machen, wirkt es ja so, dass die Leute, die arm sind und eigentlich grundsätzlich ja alles machen können, wenn die das nicht machen, naja, dann sind sie ja schon ein bisschen selber daran schuld, ne? Also wie kann es denn sein, dass sie ja im Prinzip ja studieren könnten und keine Ahnung was, ein Business gründen können von der Couch aus, weil es gibt ja Internetsachen und so, keine Ahnung. Aber wenn wir uns die Statistik angucken und gucken, okay, wer ist denn arm? So, dann stellen wir ganz schnell fest, das sind meistens Frauen. Bei Frauen gibt es nochmal die Unterscheidung Mütter, die alleinerziehend sind. Das sind Menschen mit Behinderung, das sind Menschen mit Migrationsgeschichte und so weiter und so fort. Also wenn wir uns statistisch angucken, wer ist denn arm, dann ist es nicht dieses Bild, was es damals, ich bin in den 2000ern groß geworden, also dieses Bild von diesem Mann, der Bier trinkt und sagt, ich gehe nicht arbeiten, ich habe keinen Bock darauf, wer arbeitet, ist blöd, dass es diese Verzerrung von Armut gibt, dass man denkt, ah, die Leute, die nicht arbeiten, die wollen ja irgendwie nicht oder die geben sich nicht genug Mühe und die müssen klüger sein. Aber wenn man sich das statistisch anguckt, dann merkt man, ah, okay, das hat viel mit Diskriminierung zu tun. Das hat viel mit unterschiedlichen Mechanismen zu tun, die dazu führen, dass Menschen, dass sich die Diskriminierung natürlich auch auf die ökonomische Realität auswirkt. Das ist so dieser eine Faktor. Aber dann ist es nochmal viel, viel komplizierter und das macht Klassen so für mich total spannend, aber gleichzeitig für viele Leute so unfassbar kompliziert. Das hat auch viel mit Sozialisierung zu tun. Wir leben so ein bisschen alle in so einer Klassenparallelgesellschaft und diese vermeintlichen Nuancen, die sich an ganz vielen Sachen manifestieren. Klasse bestimmt, wie alt ich werde, mit wem ich zusammenkomme, wo ich lebe, was ich beruflich mache, was ich schön finde. Das alles beeinflusst das. Und gleichzeitig denken wir aber als Menschen immer, nee, ich habe diesen Geschmack und ich mag diese Farbe oder ich mag den Bauhausstil oder keine Ahnung. Ich mag all diese Dinge, weil ich das mag, weil ich als Person unabhängig quasi diesen Geschmack habe. Aber tatsächlich hat es viel, viel mehr mit der Klassensozialisierung zu tun. Und genau diese Aspekte, die fand ich auch total spannend und sind ein großer Teil von meinem Buch. Also nicht nur diese ökonomische Realität, sondern auch dieses Verständnis, wie ich auf die Welt blicke, wen ich wähle, mit wem ich Sex habe, was ich gerne esse. All diese Sachen, die auch nochmal diese Klassenunterschiede ausmachen und wo ich glaube, dass wir auch Schwierigkeiten haben, einander zu verstehen und auch zusammenzukommen. Das fand ich ganz, ganz, ganz spannend.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Sciani Sophia Höder. Entlarvt die Lüge der Chancengleichheit.
In ihrem Buch Vom Tellerwäscher zum Tellerwäscher. Jetzt wollen wir mal über ihren Lebensweg reden. Der beginnt in Berlin, wo sie jetzt auch gerade sitzen im Studio. Was war denn ihre Hood, so wie man heute sagen würde, ihre Gegend, ihr Bezirk, in dem sie aufgewachsen sind?
Genau, ich bin in der ersten Hälfte meines Lebens in Wilmersdorf groß geworden. Und meine zweite Hälfte habe ich in Neukölln verbracht.
Und erzählen Sie mal von Ihrem Elternhaus. Wie haben sich Ihre Eltern kennengelernt?
Meine Eltern haben sich in Berlin kennengelernt. Mein Vater ist afroamerikanischer Soldat und die haben sich ganz schnell verliebt ineinander und haben aber auch ganz schnell gemerkt, dass sie gar nicht so gut zusammenpassen. Also haben sie sich auch ganz schnell wieder getrennt. Und dann bin ich mit meiner Mutter alleine groß geworden. Und meine Mutter war recht jung. Das heißt, meine Mutter hat mit mir quasi noch ganz, ganz viele Sachen erlebt, wie die Ausbildung zu Ende machen und so weiter und so fort. Und dann gab es ganz lange und zwei. Und als ich 13 war, kam noch ein Geschwister mit dazu.
Die Familie ihrer Mutter stammte aus der DDR ursprünglich, aus Ost-Berlin. Wie prägend, oder? Nein?
Ja, doch.
Und wie prägend war denn für die Familie diese Erfahrung? Wo spüren Sie, dass da auch noch was schlummert in dieser Ostsozialisation?
Also sehr stark schlummert in der Ostsozialisierung viel dieses, ich glaube, es gab so ein Unverständnis von meinen Großeltern, als ich gesagt habe, ich möchte jetzt studieren. Da haben mich meine Großeltern angeguckt und gesagt, sag mal Kind, aber du bist ja schon so lange zur Schule gegangen, willst du nicht endlich mal was beruflich machen, willst du nicht endlich mal Geld verdienen? Das heißt, da gab es schon so dieser Clash, dass die nicht verstanden haben, dass ich da studiere. Weil studieren aus so einer Working-Class-Betrachtung ist ja, ich habe bis 25 de facto kaum Geld verdient. Ich hatte den BAföG und hatte so Nebenjobs und so. Und das war für meine Großeltern total irre. Die haben nicht verstanden, was dagegen spricht, eine gute Lehre zu machen und dann halt auch schneller Geld zu verdienen. Ich glaube, das war auf jeden Fall ein großer Faktor. Ich glaube, es vermischt sich so ein bisschen. Das war dieses Ostsein und Working Class Sein. Dieses, was spricht denn dagegen, das und das zu machen? Warum willst du denn jetzt mehr? Warum bist du denn so arrogant, mehr zu verlangen oder mehr zu wollen? Weil wir sind ja eine Working Class Familie und Träume wie diese oder jene, das sind ja eher was für andere Menschen, nicht für uns.
Erzählen Sie uns mal von besonders schönen Kindheitserinnerungen in Berlin. Womit haben die zu tun bei Ihnen?
Oh, da habe ich so viele. Meine Großeltern hatten einen Schrebergarten. Ich bin so ganz klassisch im Schrebergarten groß geworden und bin da in meinen Sommerferien rumgespiked und rumgesprungen und habe da ganz viel gespielt. Und meine Großmutter hat mir beigebracht, wie man Himbeeren erntet, was total spannend war, die ich total geliebt habe.
Pflücken halt.
Ja, genau, pflücken halt, ja. Aber ich musste auch realisieren, dass die Natur limitiert ist, weil ich dann immer ganz, ganz schnell ganz viel geerntet habe und am nächsten Tag hingegangen bin und gedacht habe, na okay, wo ist denn jetzt mehr? Und dann hat sie mich angeguckt und gesagt, Kind, so funktioniert das nicht. Also du hast jetzt alle gepflückt, die müssen jetzt wieder entstehen sozusagen. Also
so viel zum Thema nachwachsende Rohstoffe.
Ja, da habe ich die biologische Limitierung quasi kennengelernt, firsthand. Genau, also ich hatte eine total tolle Kindheit. Mein Großvater war Fliesenleger und mein Großvater, der hat alles gebaut, was ich wollte. Weil das ist natürlich total interessant. Wir sind zwar arm aufgewachsen, aber das muss man meiner Mutter und meinem Großvater lassen. Die waren immer so, wenn ich denen was gezeigt habe, so, oh, meine Freundin, die hat viel, viel mehr Geld und die hat das oder das. Die hat so einen großen, coolen Schrank oder irgendwie so oder das oder jenes. Das haben die mich angeguckt. Und gesagt, ja, kein Problem, können wir selber machen. Und dann haben wir Sachen selber gemacht. Also dieses so, ich glaube, das habe ich schon stark von der Familie. Einerseits gab es diese Art von Limitierung und gleichzeitig gab es diese Art von, na, kannst du selber machen, musst halt gucken, musst mal ein bisschen kreativ sein und dann kannst du es schon selber anpacken. Das heißt, so gesehen hatte ich nicht das Gefühl, dass es mir an was gemangelt hat, weil sie irgendwie das hinbekommen haben, dass ich irgendwie doch alles hatte, indem sie es selber gemacht haben, indem sie irgendwie die zweite Hand durchgestöbert haben und gefeilscht haben. Das heißt, ich habe schon schnell gelernt, wenn man arm ist, kann man schon gewisse Dinge machen, aber es kostet so viel Zeit. Also man kann da nicht einfach kurz in eine Mall reingehen, in so ein Einkaufszentrum da rein, in einen Laden und sagen, so schnapp ich mir, zack, 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 fertig, habe ich's. Nee, man muss halt richtig lange recherchieren. Das nimmt so viel Zeit und Energie ein. Und irgendwie kriegt man es dann so ein bisschen in einer anderen Version. Und wenn man kreativ ist, sieht das aus wie das andere, aber eigentlich gar nicht.
In der zweiten Hand, das ist so eine Anzeigenzeitung in Berlin gewesen, immer wo man Kleinanzeigen hatte. Also wie würden Sie uns denn sich selber als Kind beschreiben? Was würden Sie sagen, waren so Ihre bestechenden Charaktereigenschaften?
Also ich war, ich hatte unfassbar viel Energie. Ich war sehr witzig. Ich war sehr optimistisch. Das habe ich von meiner Mutter. Wir sehen immer das Glas halb voll. Und ich war laut und kreativ. So würde ich mich beschreiben.
Was hatten Sie für Hobbys, für Interessen?
Fernsehen gucken.
Rund um die Uhr.
Ja, ich war ein absolutes Fernsehkind.
Welche Sendungen?
Also, oh, das ist eine gute Frage. Also, glaube ich, so als Kind habe ich so alles, was auf RTL lief, geguckt und RTL 2. Und Pro7.
Wo waren ja, die Öffentlich-Rechtlichen?
Die waren nicht da. Die Öffentlich-Rechtlichen waren nicht da. Die habe ich erst mit dem Studium habe ich angefangen, Öffentlich-Rechtlichen zu gucken. Nee, doch die Tagesschau haben wir schon geguckt. Und dann noch die Abendschau vom RBB, weil die lief ja vor der Tagesschau und danach haben wir in die Tagesschau geguckt. Das haben wir schon gemacht. So, aber ansonsten war es einfach Unterhaltungsmedien. So. Und meine Mutter hat ja auch, sie war ja alleinerziehend, das heißt, ich war ja auch voll viel allein als Kind. Und da hat man sich mit Friends getroffen auf dem Spielplatz. So, und hat dann abends irgendwie Fernsehen geguckt. Also, das war so meine Kindheit.
Was war denn Ihr Traumberuf als Kind? Sie schreiben ja in einem Ihrer Bücher, Sie hätten schon mit 10 davon geträumt, ein Buch zu schreiben, bevor Sie 30 sind.
Das stimmt. Also meine Liebe zu Büchern kam aus so einem schönheitsidealistischen Grund. Also ich habe damals die Zahnspange bekommen mit 11 Jahren und habe total schrecklich gesprochen. Und mein Kieferorthopäde meinte zu mir, naja, wenn Sie ganz laut jeden Tag lesen, dann klingt das besser und dann trainieren sie das halt. Und dann habe ich mir, bin zur lokalen, wie nennt man das, Bücherei gegangen, genau. Also Bücherei, das ist ein absolut großartiges Konzept. Ich habe da so viel Zeit verbracht. Einmal im Monat immer so einen riesen Block an Büchern mitgenommen. Bin dann zur Bücherei gegangen, habe irgendwie was rausgepickt und habe dann laut gelesen, weil ich nicht geärgert werden wollte in der Schule. Und habe dann festgestellt, oh, das ist ja total cool, was ich da lese. Und habe aufgehört, laut zu lesen und bin dann so eine Leseratte geworden. Das heißt, ich bin... Ab da war ich eine Leseratte und habe seitdem immer, immer, immer gelesen und tue ich weiterhin. Und deswegen wollte ich immer so, ich glaube, ich war sehr fantasievoll und mochte vor allem Fantasy-Geschichten und andere Welten mit anderen Möglichkeiten und anderen Situationen und so. Und habe dann angefangen, auch tatsächlich mein erstes Buch zu schreiben. Und wenn sie meine Mutter fragen, dann sagt sie immer noch, das musst du noch rausbringen.
Das gibt es auch noch tatsächlich, oder
das
wie?
Das hat meine Mutter behalten, ja.
Ein Roman, oder wie?
Ein Roman, ja. Ja, ein Roman.
Über was?
Das kann ich doch nicht verraten. Also,
ach so, vielleicht kommt es ja noch.
Genau, vielleicht mache ich es noch. Und ich glaube, dass das auch dieses limitiert aufwachsen und gleichzeitig zu denken, ach nö, das ist unlimitiert. Meine Mutter hat schon immer mich total unterstützt bei allem. Also sie hat gesagt, klar kannst du Autorin werden, natürlich. Du kannst auch Bundeskanzlerin werden. Du kannst alles tun, was du willst. Meine Mutter hatte diese unbändige Energie und hat mich total unterstützt bei jedem verrückten Weg, den ich eingehen wollte. Hat gesagt, klar kannst du das machen. Komm, ich lese dein Buch. Oh, fantastisch. Beste Buch, was ich je gelesen habe. Ich wollte aber auch Popstar werden, muss ich dazu auch sagen.
Ah ja, und Vorbild war in dem Fall wer?
Ich glaube, damals war es so eine Beyoncé oder so. Also irgendwie so coole, starke Popfrauen, die irgendwie so ihr Ding gemacht haben. Weil, wie gesagt, ich bin in den 2000ern groß geworden. Ich bin absolut mit Backstreet Boys und Spice Girls und sowas alles groß geworden. Und Popstars natürlich. Genau, das war so mein Traum. Und also, als Autorin, also zu dem ich aufgekämpft war, Isabel Allende. Ich habe das Buch Das Geisterhaus gelesen. Ich weiß noch, das stand in der Bücherei und manchmal stehen so Bücher so mehr exponiert und dann dachte ich so, oh, das sieht ja cool aus, das Cover. Und habe dann auch manchmal Bücher geschnappt, weil ich das Cover toll fand. Und habe das gelesen und habe diesen Surrealismus, also dieses Genre, das kannte ich damals nicht und fand es total toll und war so, boah, ich will Bücher schreiben wie Isabel Allende.
Sie hören 1:1 unseren Talk auf Bayern 2, heute mit der Berliner Autorin und Journalistin Siani Sophia Höder. Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen über die Teenagerzeit gesprochen, über Popstars, Helden, über literarische Heldinnen. Und ja, Sie haben vorher schon erzählt, Sie haben dann das Fachabitur gemacht. Das heißt, Sie haben sich im Grunde genommen auch so ein bisschen abgesetzt von dem, was in der Familie üblich war, dass man halt einfach arbeitet. Wie kam es denn dazu, dass Sie auch diese Stärke hatten? Den Wunsch.
Ja, das war wieder hier. Jetzt haben wir wieder meine Mama. Meine Mama hat quasi, als sie 22, 23, glaube ich, war, hat sie nochmal das Abitur in der Abendschule nachgeholt. Und meine Mutter hat halt die Erfahrung gemacht, dass, also quasi ihr Leitspruch damals war immer wieder so, Bildung, Bildung, Bildung ist so wichtig und dein Leben wird leichter, wenn du zwischen mehr Berufen auswählen kannst, die dafür sorgen, dass du pro Stunde mehr Geld verdienst. Also Bildung, Bildung, Bildung. Also sie hat irgendwie, glaube ich, war das so ihr Traum, den ich dann übernommen habe. Und deswegen habe ich es gemacht und habe das mit ihr gemacht. Und hätte ich, glaube ich, ihre Unterstützung nicht bekommen, ich weiß nicht, ob ich den Weg gegangen wäre. Also auf unterschiedlichen Ebenen. Ich habe sehr lange zu Hause gewohnt dadurch. Ich habe das, glaube ich, gemacht, weil sie mich da felsenfest unterstützt hat. Und das ist natürlich was, sie konnte mich quasi nicht ökonomisch unterstützen im Sinne von, hier hast du mal ein bisschen Geld, was ich dir dazugeben kann oder ähnliches. Aber sie hatte immer diese Art zu sagen, okay, wie können wir das irgendwie angehen mit den Ressourcen, die wir haben? Wie können wir da kreativ angehen? Und sie hatte einfach total für mich und um mich gekämpft. Also ich würde sagen, das war sie.
Was macht denn Ihre Mutter beruflich?
Meine Mutter ist heute Busfahrerin.
Was auch nicht so häufig ist. Ich glaube, so Frauen sieht man eigentlich relativ selten vorne drin sitzen.
Absolut. Und das ist ja auch so ein riesen Bus und im Berliner Verkehr, der ist halt total verrückt.
Wo man auch ständig beschimpft wird wegen irgendwas. Mann, was ist denn das hier?
Beschimpft. Man kriegt halt alles ab, ne? Das ist halt in Anführungszeichen so im Service sein, ne? Also quasi mit Menschen zu tun haben und so eine Dienstleistung zu bieten. Und da kriegt man schon ordentlich viel ab, sozusagen.
Mit Menschen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Das ist Berlin. Sie selber haben dann einen Bachelor gemacht. Sie haben studiert. Ich glaube, mit Journalismus ging es los.
Genau, mit Journalismus ging es los. Und dann habe ich meinen Master in London gemacht. Was für mich natürlich ein totaler, eigentlich für eine Frau aus meiner Klasse in London studieren, total selten ist. Und das lag daran, weil ich hatte eine Kommilitonin im Bachelor und die war die Einzige, die so einen ähnlichen sozialen Background hatte wie ich. Und die erzählte mir, weil wir dann gesprochen haben, wie geht's weiter, was machen wir alle so. Und dann hat sie gesagt, ja, ich studiere jetzt in London. Und dann war ich so, wie kannst du dir das denn bitte leisten? Und dann hat sie gesagt, ja, in London macht man den Master nur ein Jahr statt zwei Jahre. Und sie hat dann ein Jahr durchgearbeitet und hat auch BAföG, quasi Auslands-BAföG bekommen und hat sich noch um Stipendium beworben, von dessen Existenz ich nicht wusste. Ich dachte so, was sind denn Stipendien? Man kriegt einfach Geld. Und dann habe ich das einfach nachgemacht.
Und ich kann mir vorstellen, dass es eine prägende Erfahrung fürs Leben war, oder?
Total cool. Also das war natürlich super spannend, weil Menschen aus ganz vielen unterschiedlichen Ländern in London studieren, weil London natürlich so ein, ja, das auf einen Lebenslauf zu haben, in London studiert zu haben, ist natürlich für gerade so diplomatische Berufe und sehr intellektuelle Berufe total wichtig. Und da konnte ich ganz viele Leute aus Schweden, aus China, aus ganz vielen unterschiedlichen Ländern kennenlernen. Und das war natürlich nochmal spannend. Und das ist dann auch so diese Klassenevolution, die man dann durchmacht. Ne? Also würde ich sagen, im Bachelor dachte ich noch so, boah, da habe ich noch nicht durchgeblickt mit diesen ganzen Klassencodes und langsam dann im Master habe ich schon langsam die Sachen verstanden und habe dann die Witze verstanden und habe die selber auch gemacht. Und da fing es dann an, dass man so immer mehr zur neuen Klasse wird, die da noch recht unbekannt für mich war. Und dann mit dem Master dort so ganz bourgeois in dieser großen Metropole zu leben, das hat mich noch mehr vorbereitet quasi.
Aber jetzt sind Sie ja eigentlich fast so ein bisschen eine Antithese zu Ihrem eigenen Buch Vom Tellerwäscher zum Tellerwäscher. Denn Sie haben es ja tatsächlich, wenn man so will, geschafft. Sie sind ja aufgestiegen.
Ja, ich bin im Prinzip die Ausnahme, die zur Norm wird. Was ich damit meine, ist, dass wir lieben ja diese Tellerwäscher zu Millionären Geschichten. Wir mögen die total gerne, gucken sie gerne in Filmen, lesen gerne in Büchern davon. Und dadurch, dass sich die Ausnahmen werden dann irgendwie so sichtbar, dass sie mit ihrer tollen Geschichte die Norm überscheinen. Dass das natürlich die Geschichten sind, die wir mehr erzählen als der Tellerwäscher blieb. Also wie oft gibt es eine Geschichte, oh, da war dieser Tellerwäscher und er blieb Tellerwäscher.
Oder er ist das Koch heißt, geworden.
Oder er ist Koch, was interessanterweise, also eher, wenn wir vom sozialen Wechsel reden, ne, also ich sage immer sozialen Wechsel statt sozialer Aufstieg, weil Aufstieg klingt so, das ist, ne, also das ist was Gutes. Also das soziale Aufstieg so das Imperativ ist so. Wenn wir vom sozialen Wechsel sprechen, dann ist es eigentlich tatsächlich, der Tellerwäscher wird Koch. Das ist ganz selten, dass der Tellerwäscher Millionär wird. Also noch seltener. Und ich bin ja auch im Prinzip quasi vom Tellerwäscher zum Koch geworden. Ich bin nicht der Millionär. genau. Also
wie
das
war
ist
denn
eher,
Ihr Einstieg eigentlich dann in die Berufswelt nach dem Studium?
Na, ich weiß noch, als ich angefangen habe zu studieren, hieß es so, ja, im Journalismus gibt es keine Jobs mehr. Das weiß ich noch, das war so der Tenor. Naja, wenn du ein Praktikum kriegst und for free arbeitest, dann gehörst du zu den Auserwählten, solltest du dich glücklich schätzen sozusagen. Das heißt, ich hatte schon ganz viele Praktikas gemacht, das weiß ich noch. Und das war dann hart, aber irgendwie bin ich reingekommen, weil das damals gab es halt einfach zu wenig Stellen. Also deswegen war es schon rough, aber irgendwie muss ich echt sagen, ich glaube, das war dann ein Studium, ich konnte immer gut mit Menschen umgehen und habe es dann mit den Netzwerken sehr gut geschafft. Dann hatte ich auch bei Sat.1 noch ein Praktikum, da habe ich ein Bühnenangebot bekommen, aber habe es nicht gemacht, weil es Boulevard war und ich gemerkt habe, oh, das macht mich so fertig und traurig. Und habe dann erstmal gesagt, nee, ich will nichts mit dem Journalismus zu tun haben, weil man ja, super viel Stress hat und irgendwie, ich hatte das Gefühl, das ist so ein total gehasster Beruf. Also bin ich erstmal in die PR gegangen und hatte in der PR interessanterweise viel, viel bessere Erfahrungen als im Journalismus, muss ich zugeben. Mhm. Weil in der PR war das so, wenn du einen guten Pitch gemacht hast oder eine kreative Idee hattest, dann haben die dich überall mit hingenommen. Wo es so im Journalismus so hierarchischer war. Da war es mehr so, nee, du musst jetzt erstmal das machen, du hast jetzt nicht mehr so viel zu melden, du musst dich jetzt hier hocharbeiten und so. Und in der PR war das so, das ist ganz interessant, da war das so, ey, wenn eine Praktikantin da saß und eine geile Idee hatte, da hat die Chefin gesagt, gut, du kommst mit und machst den Pitch. Das heißt, das fand ich damals irgendwie, hatte ich da das Gefühl, dass meine Hautfarbe, mein Klassenhintergrund nicht so eine große Rolle gespielt hat, wie in so einem sehr, der journalistische Berufe sind ja sehr, sehr intellektuell und sehr schon elitärer. Und im Journalismus sind mir mehr Leute begegnet, die irgendwie so Nepo-Journalisten sind, quasi. So, als jetzt in der PR. Das war dann ganz anders. Und dann, also habe ich in einer NGO gearbeitet für Gemüse. Und habe dann gesagt, nee, ich gehe doch wieder zurück zum Journalismus, weil ich einfach zu sehr die vierte Gewalt ausleben will und demokratische Prozesse unterstützen will und berichten möchte über Ungerechtigkeiten.
Statt Gemüse zu fördern, oder was war das?
Naja, das liebe ich immer noch. Das war so ein Konzept, wo es so einen Schulgarten für Kinder, für Gemüse gibt. Und ich bin immer noch eine Ökotante, würde ich sagen. Also interessanterweise wollte ich eigentlich mich mehr auf Ökologie fokussieren, aber dann kam der Rassismus halt in den Weg. Und dann habe ich ein Magazin für schwarze Flinter. Und Flinter steht für Frauen, Lesben, Internet. nicht binär, trans und agender, habe ich das Rosamac gegründet und habe dann mehr über Rassismus berichtet, aber wollte eigentlich mehr in Richtung Ökologie gehen. Aber
also ein Magazin, ein Online-Magazin benannt nach Rosa Parks, der US-Bürgerrechtlerin?
Genau, Rosamac ist ein Magazin, das ich gegründet habe, das sich auf die Themen quasi von schwarzen Flinter fokussiert, von Pflege, Haircare bis hin zu politischen, Gesellschaftsthemen und kulturellen Themen. Und damit waren wir schon recht besonders, so als ich das gegründet habe, 2011. Genau, und so bin ich dann auch als Freie wieder zurück in den Journalismus.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2.
Sziani Sophia Höder, wütende Frau.
Ja, denn eins ihrer Bücher, ihr erstes Buch heißt Wut und Böse. Wollen Sie uns mal erzählen, wie es dazu kam? Denn das war ja dann eigentlich das, was Sie sich schon als Zehnjährige gewünscht haben, dass Sie mal mit 30 ihr erstes Buch schreiben. Ich glaube, 31 waren Sie dann, als es rauskam, vor 3 Jahren.
Genau, ich habe, in der Zeit hatte ich das Rosamac gegründet und habe zum Thema Angry Black Woman recherchiert. Das ist im Prinzip so eine kolonialistische Trope, wo es in der, ja, in der Popkultur diese Darstellung von dieser ewig und immer wütenden schwarzen Frau gibt. Und das ist so eine, dieses Bild ist im Prinzip die Kontinuität aus dem Kolonialismus, das genutzt wurde, um die Gewalt gegenüber schwarzen Frauen zu legitimieren. Das so in a nutshell. Das heißt, ich habe mich sehr viel mit diesem Bild Angry Black Woman beschäftigt und fand es interessant, was passiert denn, wenn wir sagen, die eine Gruppe ist immer wütend und wenn sie denn wütend ist, dann nehmen wir sie ja nicht ernst, weil sie ist ja immer wütend. Und da habe ich ganz viel zu geschrieben und habe auch so Video-Interviews gemacht und wollte mich dann aber noch intensiver mit dem Thema Wut beschäftigen, weil ich die Emotion doch recht spannend finde. Nicht unbedingt, weil ich so eine wütende Frau selber bin, sondern ganz im Gegenteil. Ich war eine der Frauen, die immer gesagt hat, ach, ich bin nicht wütend, ich bin traurig oder enttäuscht. Und fand es dann ganz interessant herauszufinden, warum ich so Probleme habe mit meiner Wut und warum es viele Menschen gibt, die da Probleme haben mit ihrer Wut.
Ist denn Wut was Gutes aus Ihrer Sicht?
Absolut. Wut ist gut. Also, aber wir müssen. Wut ist gut. Also, Wut, ich glaube, das größte Problem in unserer Gesellschaft ist, dass wir quasi Wut pauschalisieren. Das heißt, wir sagen nicht, es gibt Wutarten. In der Liebe sagen wir zum Beispiel, ich bin verknallt, das ist eine platonische Liebe, es ist eine freundschaftliche Liebe, es ist eine familiäre Liebe, es ist eine romantische Liebe. Wir nuancieren die Liebe. Und bei der Wut sagen wir, das ist einfach Wut, die Person ist wütend. Was dazu führt, dass es zum Beispiel, man könnte dann argumentieren, okay gut, Pegida ist wütend und Black Lives Matter ist wütend, sind beide wütend, also gut oder schlecht. Das heißt, wir haben schon diese Tendenz, dass wir sagen, Wut ist einfach Wut und gucken uns gar nicht die Nuancen an. Und ich habe mich in dem Buch, was ich geschrieben habe, mit dieser kathartischen, gesellschaftlichen, demokratischen Wut beschäftigt. Also wann kann quasi Wut zu so einem gesellschaftlichen Wandel führen. Und das ist gerade, wenn wir auch über Klasse reden, so auch so ArbeiterInnenbewegung hat Wut eine wichtige Rolle gespielt. In feministischer Bewegung hat Wut eine wichtige Rolle gespielt. In antirassistischer Bewegung hat Wut eine wichtige Rolle gespielt. Das heißt, ich fand diese Wut interessant, die wirklich zu diesem demokratischen, gesellschaftlich relevanten Prozess führte, diese kathartische Wut.
Aber es gibt natürlich eine ganz andere Wut, die beispielsweise im Internet unterwegs ist oder die sich pauschal gegen die Politik, die Etablierten, den Mainstream und so weiter richtet. Haben Sie manchmal auch ein bisschen Angst vor dieser Wut, die da auch unterwegs ist und die möglicherweise auch bei Wahlen Ergebnisse bringen, mit sich bringen, die bedenklich sein können für manche Menschen?
Ja, absolut. Das ist so eine fatalistische Wut und so eine nihilistische Wut auch teilweise. Also das ist eine Wutart, die schon extrem gefährlich ist für Demokratien und für unsere Gesellschaft. Und da ist es halt, das ist quasi mein Punkt, dass ich sage, wir müssen uns diese Wutarten zu pauschalisieren, bringt uns nichts. Wir müssen schon anfangen, Wutarten zu differenzieren und uns anzugucken, okay, worum geht es denn hier? Geht es hier darum, dass wir gesellschaftliche Ungerechtigkeit sichtbar machen oder geht es hier darum, dass die Gesellschaft einfach nicht mehr existiert und dass alles weg sein soll und nicht mehr da sein soll. Das ist schon wichtig. Aber Wut, unabhängig davon, ist natürlich so eine sekundäre Emotion, die aufpoppt, wenn ein Bedürfnis nicht erfüllt wird. Also Menschen, die wütend sind, da gibt es immer irgendwie eine Verschiebung und einen Grund dafür.
Jetzt haben Sie schon vorher gesagt, Sie sind letztlich eine Optimistin. Ihr Glas ist eigentlich immer halb voll. Was macht Ihnen denn Hoffnung, wenn Sie auf den Zustand der aktuellen Welt blicken? Wo schöpfen Sie Ihre Hoffnung her?
Es ist ganz witzig, als ich war ja in L.A. und habe zum Thema ökologischen Rassismus recherchiert und dann habe ich mit einer Professorin mich getroffen und habe mir halt quasi diese Kontinuität der ökologischen Situation angeschaut und meinte zu ihr, boah, also ich bin so nihilistisch gerade. Ich denke mir gerade, das kriegen wir nicht gebacken, die Welt geht unter und dann ist es halt so. Und jetzt schaute sie mich an und meinte zu mir, naja, allein, dass wir jetzt darüber reden, macht den Unterschied. Und das hat irgendwie geholfen. Ich schöpfe auf jeden Fall Kraft oder ich schöpfe meinen Optimismus mit tollen Menschen, mit tollen Sachen, die passieren, mit tollen Gedanken, mit Artikeln, wo ich merke, wow, ist konstruktiv, mit Berichten, wo ich merke, okay, das ist wichtig und das ist jetzt ein Problem, das wir haben, aber guck mal, da und da passiert was. Das heißt, es ist sehr wichtig, diese Mischung zu haben, weil wenn ich nur negativ bin, dann drifte ich halt in diesen Fatalismus ab und sage, naja, okay, wenn alles scheiße ist, warum sollte ich mir denn Mühe geben, dann geht halt alles unter. Well, okay. Wenn ich aber zu optimistisch bin, kann es dazu führen, dass ich denke, ist doch alles ganz okay. Also wir müssen ja eigentlich nichts machen, ist ja eigentlich schon geregelt. Und diese Mischung aus dem realistischen Herausforderungen, die wir haben, aber auch gleichzeitig dieses Positive, da passiert was, aber du musst noch weitermachen. Also diese Mischung ist total wichtig und so schöpfe ich Kraft. Ich muss mich immer wieder mit den düsteren Aspekten unserer Welt auseinandersetzen und es ist Alltag quasi. Und gleichzeitig hilft es mir immer wieder, in meine Community zu gehen, wie auch immer die aussieht und wie auch immer die ist, mit Menschen zusammen zu sein, weil Menschen sind toll. Also es gibt sehr viele Menschen, die machen richtig tolle Sachen und die geben einen Kraft. Vor allem, wenn man feststellt, dass man nicht alleine ist in dem, was man tut oder die Gedanken, die man hat, dass man sagt, ich will, dass wir in einer schönen Welt leben. Ich will, dass es allen Menschen gut geht. Ich will, dass wir eine Zukunft haben. Da tut es immer wieder gut, mit Menschen zusammenzukommen und mit ihnen zusammenzusitzen und zu reden und festzustellen, okay, da gibt es ganz viel Hoffnung eigentlich. Aber wir haben viel zu tun. Deswegen, also man muss immer beides gleichzeitig sagen, es gibt Hoffnung, aber wir müssen noch die Ärmel hochkrempeln.
Jetzt haben wir ganz zu Anfang über Wut gesprochen. Sagen Sie uns ganz zum Schluss noch, was Sie glücklich macht, worauf Sie sich vielleicht auch freuen.
Also heute freue ich mich total darauf, dass ich heute meine Buchpremiere habe vom Tellerwäscher. Und da kommen ganz, ganz viele Menschen zusammen, die mir geholfen haben auf meinem Weg, die sehr wichtig sind auf meinem Weg. Was mir noch Hoffnung gibt, ist ja im Prinzip immer wieder Arbeiten, Theorien, Gedanken, Aktivitäten von Menschen mir anzugucken, die total tolle Sachen reißen, wo ich dann da sitze und denke, ja, Gott sei Dank gibt es dich und ich unterstütze dich bei allem, was ich habe und kann und sozusagen. Und ja, und auch gute Gespräche zu führen, die mir nochmal so Erkenntnisse, Gedanken und Aufschwung geben.
Das war unser heutiger Gast, Ciani Sophia Höder, Journalistin und Autorin aus Berlin. Ihr jüngstes Buch Vom Tellerwäscher zum Tellerwäscher, die Lüge von der Chancengleichheit, ist beim Hansa Blau Verlag erschienen. Vielen Dank fürs Kommen. Danke nach Berlin.
Danke.
Und wer die Sendung der vergangenen Stunde nochmal anhören möchte, 1:1 gibt es wie immer als Podcast in der ARD Audiothek. Da gibt es auch Eltern ohne Filter, inzwischen schon in der 19. Staffel. Da geht es um Erziehungsthemen, aber auch um Rassismus, wenn beispielsweise Comedian Simon Pierce über sein Kindergartenkind und die Bedeutung der Hautfarbe spricht. Das Ganze zu hören in der ARD Audiothek. Jetzt wünsche ich Ihnen noch viel Spaß mit unserem weiteren Programm in Bayern 2. Ihr Achim Bogdan.